Advantage, der Tennis- und Sport-Podcast, Folge 10.
Ja, und damit moin aus Hamburg zur Jubiläumsfolge, Folge 10. Heute mit einem besonderen Gast, ehemaliger deutscher Davis-Cup-Spieler, die Nummer 89 der Welt im Einzel gewesen, die 16 sogar im Doppel, zweimal Halbfinale gespielt bei Grand-Slam-Turnieren im Doppel. Heute ein erfolgreicher Trainer mit einer eigenen Akademie in Deutschland ansässig. Herzlich willkommen, Alexander Waske.
Hallo.
Schön, dass du dir Zeit genommen hast für diese Jubiläumsfolge. Das freut mich sehr.
Gerne.
Auch ein Hallo an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen während der immer noch Corona-Zeit. Ich hoffe, es geht euch gut. Es gibt mittlerweile ein verändertes Konzept, da möchte ich ganz kurz nochmal drauf eingehen. Wie ihr ja gemerkt habt, war es am Anfang so, dass jede Woche ein Podcast rauskam. Ihr wisst ja, ich bin freier Journalist und mache das nebenher, momentan noch frei und kostenfrei. Und es macht mir auch sehr viel Spaß und die Hörerzahlen stimmen auch. Und ich möchte euch das in Zukunft weiter anbieten, auch mit Gästen, mit professionellen Gästen aus der Tenniswelt. Ab sofort werden nur noch zweimal im Monat, dafür aber verbindlich, diese Interviews stattfinden, die in der Regel mittwochs erscheinen. Ich habe eine Patreon-Seite gegründet, wo die mittwochs erscheinen und samstags dann öffentlich, drei Tage später, wie bisher, auf allen öffentlich zugänglichen Plattformen, auf Spotify, Apple und was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Das nur mal vorneweg. Und jetzt, Alex, schön, dass du da bist. Eine Frage am Anfang, mit der du vielleicht nicht gerechnet hast. Wie gut kannst du denn persönlich Eis laufen?
Ich befinde mich da eher auf den Knien als auf den Schlittschuhen.
Okay, sehr ehrliche Antwort. Ich habe recherchiert und nur eine Quelle gefunden, deswegen hoffe ich, dass es stimmt. Aber dein Opa soll ein sehr guter Eiskunstläufer gewesen sein.
Mein Urgroßvater, das stimmt. Der war deutscher Meister im Paarlauf.
Sehr interessant. Als Kind dann damit Berührungspunkte gehabt oder gar nicht?
Überhaupt nicht. Da mein Großvater ein Waisenkind war, hatte er dann später rausgefunden, wer sein leiblicher Vater war. Und mit der Familie habe ich noch nie was zu tun gehabt, ganz ehrlich.
Verstehe. Es stand auf jeden Fall auf deiner immer noch aktiven ATP-Seite.
Mhm. Ja, absolut wahr.
Und dann habe ich noch ein bisschen weiter recherchiert, habe aber keine Zweitquelle gefunden. Aber dann hast du es ja hier mal eingeordnet. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Advantage, was wir vorhaben, ihr kennt das Prinzip ja ein bisschen schon. Ich sage es heute trotzdem nochmal für die neu dazugekommenen. Wir gehen am Anfang auf Aktuelles auf der ATP und WTA-Tour ein. Da gibt es ja gerade genug zu sprechen. Wollen dann ein bisschen über das Leben von Alex mit seiner eigenen Akademie sprechen, über die Gegebenheiten während Corona-Zeit, aber auch außerhalb von Corona-Zeiten. Und gehen dann später auf Zeitreise aus seiner Spielerkarriere ein paar Anekdoten, aus seiner Doppelkarriere, gehen auf den Davis Cup ein und später nochmal auf sein aktuelles Tagesgeschäft als Trainer. Genau, wir fangen mal mit dem Aktuellen an. Und wenn ich schon einen renommierten Trainer da habe, du bist der dritte respektive vierte Trainer, Trainerin, den ich hier im Podcast habe, nach Jan de Witt, Michael Kohlmann und Barbara Rittner. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen, ich glaube nicht. Es gibt in Deutschland zwei prominente neue Kombinationen. Wir fangen mal Ladies First an, weil du da auch persönlicher ja involviert warst in der Vergangenheit schon. Angelique Kerber hat Torben Welz zurückgeholt ins Team, ab sofort. Die trainieren auch schon in Bad Homburg oder haben zumindest letzte Woche dort trainiert. Was hast du denn spontan gedacht, als du davon erfahren hast?
Ja, interessant. Nachdem Torben mit Donna Vekic beendet hatte, war das eine Sache, die definitiv auch in meinem Kopf war, ob da nochmal was passiert. Die beiden waren sehr erfolgreich zusammen und ich schätze den Torben sehr als sehr engagierten und fleißigen Trainer, der ja einfach einen sehr guten Job macht und das kann eine sehr gute Wiedervereinigung werden.
Wenn ich jetzt gerade an die Podcast denke, natürlich hatte ich auch Torben Welz schon zu Gast vor 5 Wochen erst. Da war er noch Trainer von Donna Vekic. Da hatte sich das noch nicht angedeutet. Es gibt ja auch eine persönliche Beziehung zu Angelique Kerber. Es gibt die überlieferten Geschichten aus dem Jahr 2011 in einer Phase, als es nicht gut mit ihr lief, bei ihr lief, vor den US Open. Da ist sie auf Empfehlung von Andrea Petkovic zu euch gekommen, damals nach Offenbach. Was war das für eine Zeit damals? Ich glaube, es waren 2 Wochen, hat Torben auch nochmal bestätigt, die ihr trainiert habt damals, und ihr seid dann auch mit nach Amerika gegangen und habt sie dort betreut.
Also wir hatten ein Gespräch gehabt in Wimbledon und haben uns einfach darauf geeinigt, dass sie das Turnier mal spielt und mal schauen, wie das Ganze läuft. Und ich hatte mir damals das Match angeguckt von ihr. Sie hatte erste Runde gegen Laura Robson verloren. Und ja, das war nicht das war kein Zuckerschlecken, sich das anzuschauen. Und dann haben wir gesprochen und dann haben wir uns vereinbart darauf, dass sie mal eine Woche zu uns kommt zum Training. Und wir haben einfach gemerkt, dass sie ist ja grundsätzlich eher ein negativer Mensch. Sie meckert ganz gerne auch mal über Sachen, die ihr nicht so gut gefallen. Und sie war damals einfach nicht fit. Sie hat sich nicht gut bewegt. Da fehlte einfach einiges in ihrem Spiel. Sie ist runtergerutscht gewesen auf Paar 90, hatte noch Punkte zu verteidigen und hat dann angefangen, mit uns zu trainieren. Sie war natürlich dann relativ schnell müde. Bei allen möglichen Laufeinheiten ist sie hinterhergehinkt und hat sich auch mal beschwert, dass sie da nie gut drin werden wird und sie das auch nicht gut kann und so weiter und so fort. Und das war trotzdem so, dass sie in der Woche, denke ich, gut trainiert hatte. Und dann wollte sie eigentlich in der nächsten Woche auf den Challenger, glaube ich, fahren. Und dann haben wir eine lange Diskussion gehabt, hin und her. Die Mutter war auch dabei. Und dann nach langer Diskussion haben wir sie überreden können, noch eine Woche zu bleiben und noch mehr zu trainieren. Weil um erfolgreich zu sein auf der Tour und um wirklich gut zu spielen, muss sie einfach in guter Form sein, physisch, mental, taktisch, technisch und so weiter. Und dann hatten wir noch eine Woche trainiert und am Ende der Woche gab es die nächste Diskussion und dann wurde wieder diskutiert, Challenger oder nicht. Und dann haben wir sie wieder überredet, noch eine Woche zu bleiben. Am Ende wurden es 5,5 Wochen. Und ja, dann ist sie, okay. Ja, und dann ist sie nach Dallas geflogen zum Vorbereitungsturnier von den US Open. Sie war noch mit ihrer alten Rangliste im Hauptfeld. Der Cut ist ja immer 6 Wochen vorher. Aber als sie bei den US Open war, war sie schon noch hinter 100 gerutscht, spielte in Dallas aus der Quali-Halbfinale und dann haben wir uns in New York getroffen und da war sie schon viel, viel positiver. Natürlich aus der Quali raus, Halbfinale beim WTA gespielt, fühlte sich besser, hatte trotzdem massive Sachen zu erzählen, wie schlecht sie doch eigentlich gespielt hat. Und dann wunderte ich mich immer, weil sie gewann 6-2, 6-3, 6-3, 6-4 und also irgendwas musst du ja auch gut gemacht haben. Lass uns doch mal anfangen, immer zuerst das Positive zu erwähnen. Und dann sagte sie, ja, ich habe ganz gut vorhin gespielt, aber... Und dann habe ich gesagt, ja, stopp mal, das reicht bestimmt noch nicht. Ja, okay, ich habe auch noch ganz gut returniert, aber dann, nee, okay, noch was, komm. Und dann haben wir uns hochgehangelt und auf einmal hatte sie 6, 7, 8 Sachen, die sie eigentlich ganz gut gemacht hat. Und damals war ein riesiger Sturm in New York, das weiß ich noch, wir sind mit der ganzen Crew, die Spieler, die da dabei waren, sind wir dann laufen gewesen im Central Park und dann ging das Turnier los. Sie spielte erste Runde gegen eine junge Wildcard und da hatte sie ein toughes Los, weil das muss sie gewinnen und spielte jetzt nicht großartig, gewann das mit Ach und Krach und da waren wir schon mal froh, dass ein bisschen Euro in die Kriegskasse reinkommen und einfach diese Erfolgserlebnisse weiterkommen und dann war zweite Runde gegen Radwanska, haben wir eigentlich gedacht, okay, das kommt wahrscheinlich jetzt noch zu früh, so eine Top-Spielerin. Und die beiden kennen sich ja gut, haben ja auch beide eine Geschichte miteinander. Und das war ein richtiger Fight auf dem Grandstand. Und da hat die Angie unglaubliche Kämpferqualitäten bewiesen und hat das Ding gedreht und hat das in 3 Sätzen gewonnen. Und auf einmal löste sich dieses ganze Feld unten auf, da wo sie war. Dritte Runde war... Ich glaube, die hieß Kuznets, nee, wie hieß die? Kudrajevzaba oder sowas. Auf jeden Fall waren die ganzen großen Namen alle weg und sie spielte sich durch, kam dann im Viertel gegen Panetta, die damals kein großer Name war. Ich meine, die hat ja später auch noch einen Grand Slam gewonnen. Ja, und ja. So auf einmal macht es zack, zack, zack und das Mädel steht Halbfinale, steht, weiß ich nicht mehr, 34 in der Welt. Und bumm, da waren wir. Und da waren natürlich auf einmal alle Gegebenheiten anders und sie war dann richtig, hatte richtig Blut geleckt und wollte auf diesem Pfad weitergehen und hat dann am 6. November damals die Preseason begonnen fürs nächste Jahr. Und da hatte sie gesagt, ich will jetzt in der besten Form meines Lebens sein, wenn ich nächstes Jahr reingehe. Und dann haben wir wirklich 7 Wochen sehr, sehr tough trainiert. Und dann ist sie in 2012 hereingegangen und war einfach eine andere Spielerin. Sie hatte da viel mehr Arsenal und ja, dann hat sie sich, glaube ich, auf 5 hochgespielt in dem Jahr schon. Also die Angie hat es toll gemacht und die hat es auch eigentlich über den kompletten, die komplette Phase ihrer Karriere dann beibehalten, indem sie da sehr intensiv an ihrer Physis und auch an ihrer Beweglichkeit gearbeitet hat. Und heutzutage ist sie eine der besten Konterspielerinnen und die ist ja teilweise nicht tot zu kriegen. Also das hat sie toll umgesetzt.
Definitiv. Viele Sachen, die du jetzt angesprochen hast, sind bei ihr ja auch mit 32 Jahren immer noch aktuell, dass sie diese brutale Fitness braucht, um auch ihr Konterspiel so durchzusetzen und viele Bälle zu erreichen. Was muss denn Torben Welz jetzt machen als Trainer, um sie nochmal von der erweiterten Weltspitze nach so einer langen Pause, die jetzt alle hatten, vielleicht nochmal in die absolute Weltspitze zurückzuführen im Herbst ihrer Karriere?
Also zuerst glaube ich, dass der Torben Welz sich auf der WTA-Tour besser auskennt als ich und dazu kennt er auch die Angie noch besser, als ich sie kenne. Insofern wäre ich jetzt der Letzte, der dem Torben da Ratschläge geben würde. Ich bin mir sicher, dass der Torben guckt, dass er ihre Stärken wieder ganz, ganz dominant stark macht und dass er einfach schaut, dass sie mit dem Spielstil, mit dem sie so erfolgreich war, wieder in diese Richtung geht und trotzdem modern denkend sich auch auf Gegebenheiten heutzutage einstellt, weil Spieler natürlich auch teilweise jetzt anders spielen. Der Sport entwickelt sich. Aber der Torben ist seit Jahren auf der Tour und hat auch mit der Donna Vekic einen sehr guten Job gemacht. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der eine klare Idee hat von dem, was er umsetzen will. Wenn es jetzt aus meiner Sicht ist, ich denke, dass bei der Angie, das klingt jetzt vielleicht lustig, aber ihr Spiel steht und fällt mit ihrem Aufschlag. Auch wenn der Aufschlag nicht ihr bester Ball ist, aber wenn der Aufschlag eben nicht gut ist und sehr angreifbar ist, dann geht eigentlich die Confidence in allem etwas runter. Insofern werden sie sicherlich darauf ein Augenmerk werfen, dass sie dort nicht so angreifbar ist. Und dann muss sie einfach beinhart von der Grundlinie wieder wenig Fehler machen, viel kontern und gegebenenfalls bei kurzen Bällen dann den Schritt vor und dann den richtigen Nadelstich setzen.
Wir sind gespannt, wenn es denn dann weitergeht und wenn sie ihre Entscheidung treffen wird. Das hat mir der Manager gesagt, die werden bis zur letzten Sekunde warten, wenn dann die US Open gespielt werden, ob sie auch dort teilnehmen werden. Kommen wir mal zu unserem männlichen Pendant in Deutschland. Wie du es eben ja auch schon angemerkt hast, aus der Distanz ist es immer ein bisschen schwer. Aber wenn man jetzt mal deine fachliche Meinung nimmt oder auch mal kurz, bevor wir zum Sportlichen kommen, zu den ganzen Dingen, die in den letzten Wochen und Monaten passiert sind, für die ja öffentlich kritisiert worden ist, was hast du denn in diesen Momenten gedacht als ehemaliger Profi, wenn sich so ein Top-10-Spieler immer wieder in solche komischen Situationen bringt?
Gut, Sascha ist jetzt, der ist zwar schon seit Jahren dabei und trotzdem ist er auch noch jung. Und die Gefahr ist oftmals bei jüngeren Spielern, dass sie auch irgendwo ein bisschen abheben. Und ich glaube, dass diese Sache ihn jetzt vielleicht auch ein bisschen erdet und dann auch ihm irgendwie zeigt, okay, die Regeln und die Gesetze gelten für mich genauso wie für andere Leute auch. Das ist manchmal nicht so einfach, wenn man überall gehypt wird und überall der rote Teppich ausgerollt wird. Ich hoffe, also ich kenne den Alexander Zverev als sehr netten, freundlichen Menschen und ich kann mir gut vorstellen, dass eine Lektion ist, die er gelernt hat. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er das so nicht nochmal machen wird. Er hat ja auch mit dem Roger jetzt jemanden, der ist ja da jetzt im Management auch dabei in Rogers Firma. Ich glaube, der das fantastisch macht über viele Jahre und wo er sicherlich noch viel von lernen kann.
Auch das werden wir beobachten. Ich hatte für die Hörerinnen und Hörer, wir nehmen den Podcast heute am Montag auf und heute hatte ich kurz die Gelegenheit, mit Sascha Zverev zu sprechen, nur und ausschließlich über die Trainerentscheidung. Er hat gesagt, auch für dich, Alex, bevor deine Einordnung kommt, vielleicht interessant, weil der Text erst seit 2 Stunden online ist bei der Sportschau, dass er unbedingt einen Spieler wollte, der jetzt Trainer ist, den er noch selbst von der Tour kannte, mit dem er sich gut versteht und der noch nicht so alt ist und der es liebt, stundenlang mit ihm auf den Trainingsplätzen Gas zu geben und für ihn selbst seien Wiederholungen im Training brutal wichtig und das könnte er mit ihm perfekt umsetzen. Würdest du diesem Statement von Sascha Zverev zustimmen, so mit deinem ersten Eindruck,
dass er das passen könnte? Perfekt formuliert. Ich meine, wenn es eine Maschine auf der Tour gab, dann war es David Ferrer. Also gegen den Elfer spielen, das macht, glaube ich, gar keinen Spaß. Also nein, toll. Ja, absolut voll. Das geht ja genau in diese Kerbe rein. Ne? Wenn er sich das so überlegt hat und ihm das so wichtig war, fantastisch. Also das David Ferrer bringt all diese Eigenschaften mit.
Kritiker würden jetzt sagen, ja, aber ist ja sein erster Trainerjob, ist gerade erst zurückgetreten, hat noch nicht so viel Erfahrung als Trainer. Klar, ehemalige Nummer 3 der Welt, aber nicht jeder ehemalige Topspieler ist ja sofort dann auch ein guter Trainer. Und die zweite Kritik, die öfter mal jetzt kommt in den letzten Tagen, ist, dass Ferrer auf dem allerhöchsten Niveau ja auch nicht diesen einen Paradeschlag hatte, sondern wie du es gesagt hast, eine absolute Maschine war, der viel zurückgebracht hat und eine Top-Fitness hatte. Und bei Sascha Zverev sagt man ja immer, er soll ein bisschen mutiger und offensiver werden und schneller zum Netz kommen und seiner Größe entsprechend mehr spielen. Glaubst du, dass er auch so spieltaktisch ihm da helfen kann oder dass das eher schwieriger wird?
Also zuerst muss man mal sagen, der beste deutsche Fußballtrainer, der hat damals Mainz übernommen als niemand und ist wahnsinnig erfolgreich mit denen gewesen und so weiter und so fort. Ich finde, bevor man da kritisiert, muss man denen erstmal ein bisschen Zeit geben und mal schauen, was die tun. Zweitens, ein David Ferrer, der vielleicht selber nicht so viel angegriffen hat und der von mir aus auch nie Surf Volley gespielt hat, muss ja nicht unbedingt derjenige sein, der das nicht beibringen kann. Also ein Carlos Moya zum Beispiel hat eine wahnsinnig gute Entwicklung, finde ich, bei Raonic damals umgesetzt, weil der Raonic auf einmal angefangen hat, viel mehr anzugreifen und die Rallyes kürzer zu halten. Das macht er jetzt wieder weniger. Der Carlos Moya hat in seinem Leben, weiß ich nicht, vielleicht zweimal Surf Volley gespielt. Aber Raonic auf einmal schon umso mehr. Insofern, ich finde das viel zu eindimensional, wenn man glaubt, dass ein Trainer, der ehemals Profi war, nur das beibringen kann, was er selber gut gemacht hat. Also der David Ferrer hat doch oft genug gegen Leute gespielt, die 1,95 groß waren, die ihn angegriffen haben und er wusste ganz genau, wie man ihm wehtut. Also kann man das auch genau umspielen und sagen, naja, weißt du, wenn du gegen mich spielst, wenn du so und so und so spielst, dann tust du mir damit viel mehr weh. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ein David Ferrer sich da sehr gut reinversetzen kann, der auch viele andere Matches gesehen hat auf der Tour, nicht nur seine einen dann als Beispiele nimmt, sondern auch andere. Jemand, der frisch ist, der top motiviert ist, so eine Aufgabe zu machen, der Tennis liebt und wo der Sascha sich wohlfühlt, weil er einfach einen guten Typen auch bei sich hat, finde ich absolut positive Argumente. Ob er das Spiel von Sascha Zverev dann so erfolgreich hinbringt, ja, also wenn ich jetzt da was machen müsste, würde ich auch eher an Platzpositionen arbeiten und an Taktiken, Übergängen und so weiter und so fort. Aber da bin ich auch, wie gesagt, viel zu weit weg. Ich habe noch nie mit ihm trainiert. Wenn der David jetzt so mit ihm trainiert, wie er es gewohnt ist und der Sascha dadurch viel erfolgreicher wird, gratuliere. Also es gibt einfach kein Textbuch, wie man ganz einfach jeden Spieler besser macht. Also da dieses Persönliche darf man auch nicht unterschätzen. Also wenn die persönlich nicht miteinander auskommen, dann hat es zur Folge, dass egal wie gut es ist, was man einem beibringen will, der Spieler einfach nicht genügend zuhört. Manchmal ist es ja auch so, ich will jetzt nicht sagen, dass es so ist, aber manchmal ist es so, ich nehme auch nochmal Fußball als Vergleich. Viele Fußballvereine, die haben, keine Ahnung, einen harten Hund, Felix Magath als Trainer. Und wenn der geht, dann suchen sie sich einen Trainer, der immer alles das hatte, was der Felix nicht hatte. Ja, dann suchen sie sich einen Verständnisvollen, der vielleicht mehr mit den Spielern redet und mehr so auf die eingeht. Und wenn der dann wiederum nicht erfolgreich ist, dann will man wieder einen, der hart trainiert. Weil wir waren alle viel zu wischiwaschi oder was weiß ich. Vielleicht ist es jetzt bei ihm auch so, vielleicht ist er mit Lendl einfach auf einer menschlichen Ebene nicht klargekommen und sagt sich, ich muss mit meinem Trainer menschlich klarkommen und deswegen suche ich mir jetzt einen, mit dem ich gut klarkomme. Also für mich war es zum Beispiel auch ganz wichtig, dass ich einen Trainer habe, mit dem ich gerne Zeit verbringe. Ob ich mit dem Backgammon spiele oder Fußballtennis oder was weiß ich. Man darf nicht unterschätzen, man hat 25, 30 Wochen auf der Tour plus Trainingswochen. Also es gab, glaube ich, Zeiten, da habe ich meinen Trainer mehr gesehen als meine Freundin damals. Und das ist ja furchtbar, wenn man sich menschlich dann nicht gut versteht. Insofern kann das vielleicht sein, dass das so in diese Richtung ging. Ich meine, Lendl ist jetzt auch vom Alter her deutlich weg von Ferrer und vielleicht ist er deswegen in diese Richtung gegangen.
Auch das werden wir beobachten und noch zur Einordnung für die Hörerinnen und Hörer. Beschlossen ist jetzt erstmal, dass die beiden bis mindestens Ende des Jahres 2020 zusammenarbeiten werden und David Ferrer wird sich den Job mit dem Papa von Alex Zverev teilen, so wie die anderen Coaches in der Vergangenheit auch. Alex, wir gehen mal weiter.
Muss ich kurz unterbrechen? Lendl war ja nie mit Papa Zverev zusammen beim Turnier. Und wie man das so mitbekommen hat, haben die auch nicht wirklich zusammengearbeitet. Also der eine in die Richtung, der andere in die andere. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass Sascha, wenn er mehrere Trainer hat, dass die miteinander kommunizieren, dass die ihn in eine Richtung bringen wollen. Das ist wahnsinnig wichtig, weil ansonsten trainiert man eine Woche nach rechts und die andere Woche nach links. Da kommt man nicht nach vorne.
Ja, sehr interessanter Punkt. Da hast du recht. Am Anfang waren sie noch zusammen auf den Turnieren, zum Beispiel beim größten Erfolg bei den ATP Finals. Da war das Team komplett. Es gab vor Miami 2019, ohne da jetzt so tief drauf einzugehen, wohl einen Bruch. Da ging es auch um Finanzen, aber generell hast du natürlich allgemein gesprochen sehr recht, dass das alle an einem Strang ziehen sollen, um den Spieler zu verbessern. Und da sind wir mal gespannt, wie das jetzt in der Konstellation klappt. Gehen wir mal weiter. Du hast in der Akademie sehr viele verschiedene Spieler und natürlich auch schon Spieler, die auf der Profitour unterwegs sind. Und für die ist natürlich jetzt interessant, was passiert denn in der Realität? Und es ist sehr schwer zu planen. Ich hatte es eben schon erwähnt, wir haben heute Montag bei der Aufnahme, ein paar Minuten bevor ich dich angerufen habe, sind News durchgesickert, dass das Turnier in Madrid jetzt offiziell abgesagt wird, aufgrund der steigenden Zahlen und der Empfehlungen vom Staat. Das heißt, da wird jetzt eine Lücke frei und es sind News durchgesickert, dass Novak Djokovic die Spieler in der WhatsApp-Gruppe auch schon informiert hat, was das jetzt bedeutet und dass Turniere durchsetzen wollen, dass Spieler, die andere Spieler oder Leute aus den Teams angesteckt haben, ausgeschlossen werden. Aber da gibt es noch rechtliche Schwierigkeiten. Was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, es ist vieles noch im Unklaren und es ist schwer, sich vorzubereiten. Wie geht man denn als Leiter einer Akademie mit vielen verschiedenen Spielern mit dieser Thematik um?
Relativ einfach. Ich habe da relativ wenig zu sagen, was das internationale Tennis anbetrifft und kann mich auch nur nach dem richten, was von oben runterkommt. Ob ich jetzt will, dass die US Open stattfinden oder nicht, macht keinen Unterschied, weil die werden nicht auf mich hören.
Hast du denn eine Meinung dazu?
Ja, die US Open werden stattfinden, da bin ich mir sehr sicher. Rein und allein aus dem finanziellen Druck, den die USTA hat. Sie haben einen riesigen Tennis-Center gebaut in Florida. Der muss abbezahlt werden. Und ich glaube, dass relativ ohne Rücksicht auf Verluste das Ding durchgezogen wird. Auch wenn man natürlich weniger Geld verdient als vorher. Aber ich glaube nicht, dass sie sich finanziell das leisten können, das Event komplett abzusagen. Ob das fürs Tennis gut ist, ob das eine doofe Idee ist, wie auch immer. Das ist das, was ich glaube, dass die Amerikaner das durchziehen. Und das hat auch nichts damit zu tun, ob die Tour dann wieder losgeht. Sondern ich glaube, dass die US Open zum Schluss relativ alleine dastehen werden und dieses Event durchboxen werden. Auf Teufel komm raus. Und der Rest der Tour peu à peu immer weiter absagt und irgendwann ist man dann zu spät im Jahr und ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr noch viel sehen werden an Tennis.
Okay. Gilt das für dich auch in Richtung French Open auf europäischem Boden oder ist das nochmal anders für dich?
Nee, ich glaube, dass die French Open eher absagen werden als New York. Okay. Das sind alles hypothetische Sachen jetzt. Wir sind im tagtäglichen Business mit unseren Spielern. Wir wollen unsere Spieler langfristig weiterentwickeln. Und natürlich strugglen die, weil sie nicht genau wissen, zu welchem Datum hin sie dann wirklich fit sein müssen, um dann auch Turniere zu spielen. Jetzt ist es aber so, dass wir immerhin in Deutschland die eine oder andere Möglichkeit jetzt schon hatten, Turniere zu spielen. Ob das jetzt Maiden-Spiele sind, ob das die DTB Pro Series war. Auch die Ausländer haben teilweise schon woanders gespielt. Andere Länder haben ähnliche Sachen gemacht. Aber wir hangeln uns da auch durch von Woche zu Woche, Monat zu Monat und ja, können es, wie gesagt, wir wissen auch nicht, ob jetzt noch Jugendweltranglistenturniere stattfinden werden und. Wir machen unseren Job und haben sowieso genug zu tun mit den Spielern, aber langfristig gesehen sind wir da abhängig von dem, was die von oben entscheiden.
Du sprichst den Job an, der ja in so einer Pandemiezeit auch nicht einfach ist. In einem relativ aktuellen FAZ-Bericht ging es um deine Akademie und da konntet ihr auch öffentlich bekannt geben, dass ihr mit einem blauen Auge sozusagen durch die Krise kommen könnt, weil ihr gut gewirtschaftet habt vorher und auch staatlich in Kurzarbeit gehen konntet. Und ihr habt die Zeit genutzt, um Umstrukturierung umzusetzen und zu hinterfragen, wie man Abläufe im Training noch verbessern kann. Gehen wir mal chronologisch davor, wenn man erstmal das Thema Geldsorgen in den Vordergrund stellt, sowohl von den einzelnen Spielern als auch euch im Gesamten als Akademie. Wie war der Stand, der mentale Stand im März und April und wie geht's dir jetzt nach mehreren Monaten mit diesem Thema im Hintergrund?
Wie gesagt, noch ist alles in Ordnung. Ich finde, dass die Mitarbeiter unseres Offices einen sehr, sehr guten Job gemacht haben, die sehr transparent mit allem umgegangen sind, unsere Kunden früh genug immer informiert haben und dann auch relativ schnell angeboten haben, wenn bezahlte Beträge es irgendwo gab, die dann nicht geleistet werden konnten, weil wir halt geschlossen hatten, ob die zurücküberwiesen werden sollen oder ob man die hinten dranhängt an die Vertragszeit. Das hat, denke ich, viel Vertrauen geschaffen. Das war sehr gut. Und ja, mein Gott, wir haben alle sehr, sehr viel gearbeitet in den letzten Jahren und die ersten Wochen, denke ich, die waren jetzt nicht so schlimm wie bei vielen Leuten, aber dann nach einer gewissen Zeit hat es dann schon irgendwo auch genervt und wir haben uns einfach Sachen, die man immer auf dem Schirm hatte und wo man aber manchmal im tagtäglichen Business, die dann manchmal untergehen, da haben wir uns dann halt über grundsätzliche Sachen noch mehr Zeit gehabt, Gedanken zu machen und das haben wir getan.
Wenn du da ein, zwei Sachen zum Thema Umstrukturierung mal benennen könntest, ich habe zum Beispiel gelesen, ihr habt neue Fitnesstrainer, ihr habt auch einen neuen Headcoach installiert. Vielleicht kannst du ein, zwei Punkte sagen, die du am wichtigsten findest, die ihr überprüft habt und vielleicht geändert habt.
Das sind wahnsinnig viele Sachen, wo wir rangegangen sind. Ob das jetzt die Periodisierungen sind, wie viel man wann, wie wo trainieren sollte, ob das allein die Beinarbeit, wie viele verschiedene Beinarbeiten es gibt bei einer Vorhand, also weggehend von nur offen geschlossen und halb offen noch in andere Richtungen, wie man welchen Schlag auflöst. Wir haben uns wahnsinnig viele Gedanken da im Detail gemacht und dann auch, wie wir es halt perfekt finden und dann wie man auch daran gehen sollte und es beibringt. Einfach um da auch noch einen Schritt weiter zu kommen jetzt in Sachen Trainerausbildung. Weil wir möchten immer ein Ort sein, wo junge, motivierte Trainer hinkommen können und die dann sagen, ich will hierher, weil ich kann hier lernen von Leuten, die viel Ahnung haben. Und da wollte ich einfach, dass wir noch besser vorbereitet sind, dass wir da mehr haben und noch strukturierter sind, um da genau zu wissen, welche Schritte wir da durchleben wollen.
Es gab ja schon auch vor Corona eine ganze Menge Konkurrenz weltweit, große Akademien. Du sagst selbst, ihr befindet euch in einer Nische, ihr habt keine großen, riesigen 70 Plätze, ihr müsst über die Qualität kommen. Du hattest mir auch mal noch für eine alte Geschichte im Tennismagazin gesagt, dass ein wesentlicher Bestandteil ist, dass die Trainer fest angestellt sind und da Gas geben können, wie du es jetzt schon mit der Ausbildung auch gesagt hast. Sind das auch die Sachen, wie du gute Trainer und dann auch gute junge Spieler überzeugst, zu euch nach Offenbach zu kommen und nicht in eine große Akademie irgendwo auf der Welt?
Ich denke, es wie in vielen verschiedenen Geschäftszweigen gibt es immer verschiedene Herangehensweisen. Im Auto, also VW wird immer mehr Autos produzieren als Wiesmann. Dafür gibt es halt, weiß ich nicht, wie viele Millionen Golf und Passat und so weiter. Und es gibt halt nur so und so viele Roadster von Wiesmann. Insofern gibt es für jeden Zweig irgendwo so seine Richtung. Die großen Akademien haben in manchen Bereichen auch Vorteile. Die haben eine eigene Schule auf der Anlage, die haben einen Zaun drumherum. Alle Spieler wohnen auf der Anlage und haben das da mit so ein bisschen eingezäunt und so diesen Internatscharakter noch mehr. Aber was halt auch normal ist, ist bei so vielen Plätzen, so vielen Spielern und so vielen Trainern, da ist eine relativ hohe Fluktuation dann und ist es dann auch schwierig, auf allen Plätzen individuell eine hohe Qualität zu haben. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es keine hat, ich sage nur, dass es schwierig ist. Bei uns ist es halt so, wir haben halt nur 4 Plätze in der Halle und wir haben 5 Plätze draußen. Und auf den Plätzen, wo wir arbeiten, muss ich einfach bewerkstelligen können, dass wir uns wahnsinnig viel Mühe geben. Wir machen auch tagtäglich Fehler, aber ich will halt nicht, dass wir irgendwie faul sind und einfach Sachen übersehen, weil wir halt keinen Bock haben, sondern dass wir da sehr akribisch arbeiten an Sachen und uns immer wieder angucken, wie wir die nächsten Schritte gehen können. Und das als Team zusammen, dass wir da also immer, ich liebe das, dass ich links und rechts gute Trainer habe, mit denen ich auch diskutieren kann. Ganz besonders, wenn es zum Beispiel um eine beidhändige Rückhand geht, weil die kann ich selber nicht. Und das ist dann manchmal einfacher, wenn jemand die selber spielt, dann kann er die vielleicht noch etwas glaubwürdiger beibringen, zum Beispiel, und das mag ich ganz gern, dass das bei uns so ist. Und wir sind ja auch so, dass wir bei uns wird mit 2 Spielern pro Platz trainiert und bei vielen großen Akademien, vielleicht nicht auf den ersten 3, 4, 5 Plätzen, aber auf den weiteren hinteren Plätzen wird halt sehr, sehr viel zu viert auf dem Platz trainiert und das machen wir nicht.
Gut, danke schon mal für die Einblicke. Ich möchte mich in einem zweiten Punkt speziell mal auf die Verbandsstrukturen in Deutschland konzentrieren. Du hast es öffentlich auch schon mal angeprangert, das System für die Hörerinnen und Hörer, die nicht so ganz drin sind. Ich erkläre es mal kurz. Du hattest, wenn ich was Falsches sage, korrigiere mich bitte, dass das System, wenn jemand auf Kreisebene erfolgreich ist, dann einmal mehr Training, Fördertraining bekommt, auf Bezirksebene erfolgreich ist, dann vom Bezirkskader gefördert wird bis hin zur Landeskaderförderung, dann hat man zwar 5-mal die Woche Training, aber mit zu vielen verschiedenen Trainern auf zu vielen verschiedenen Standorten, die alle um ihren Einfluss bangen. Ich glaube, so hattest du es nicht wortwörtlich, aber so hattest du es gemeint mit deiner Kritik. Und es gibt bei dir ein Förderprogramm für 11- bis 13-Jährige, wo auch ein Investor mitbeteiligt ist, der das selbst an eigener Hand mit seinen Nichten, glaube ich, nicht Kindern, aber Nichten, mitgemacht hat und das jetzt besser machen möchte. Und was mich daran so interessiert ist, wie ihr das hinbekommt und was dir so außerhalb vom Tennis auch wichtig ist. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber vielleicht kannst du erstmal kurz für die Hörerinnen und Hörer erklären, speziell für diese 11- bis 13-Jährigen, was ihr anbietet.
Gut, also Kritik an den Verbandsstrukturen. Wie gesagt, das kommt auch immer darauf an, wer welche Position wo wie involviert ist. Aber grundsätzlich ist das System ja so, dass wenn ich einmal in der Woche beim Bezirk, 2-mal beim Verband und 2-mal beim Verein trainiere, sofern ich jeden Tag trainiere, dann habe ich 3 verschiedene Trainer und die Kommunikation untereinander auf 3 verschiedenen Anlagen, die gestaltet sich als extrem schwer. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dieses System jemals designt wurde, um dem Spieler etwas Gutes zu tun, sondern ich glaube halt, dass es ist relativ einfach erklärt, dass die Trainer, die mit ihm arbeiten, also auch der Vereinstrainer, die alle, also sagen wir mal, ich bin jetzt Vereinstrainer, ich habe ein tolles Kind, der ist 6 und der wird besser Und ich mache den auch richtig gut und dann kommt er irgendwann im Bezirk und super und kommt aber weiterhin zu mir und dann ist er irgendwann reif fürs Verbandstraining. Wenn Sie mir diesen Spieler jetzt wegnehmen würden, dann hätte ich irgendwo ja dann kein Interesse mehr, dass mein Spieler zum Verband geht. Also macht man das irgendwie so, dass jeder Trainer seinen Anteil weiterhin hat, dass keiner jetzt irgendwie groß beleidigt ist. Mhm. Aber das Problem ist, dass ich finde, dass die Effizienz im Training da leidet drunter. So, und deswegen habe ich mich, ich hatte mich länger unterhalten mit jemandem, der nicht genannt werden möchte und der, wie gesagt, auf einem Jugendturnier war mit Neffe und Nichte und geschockt war von der Art und Weise, wie man sich dort verhält. Da ging es gar nicht erstmal ums Tennis, da ging es darum, Schläger schmeißen, Beschimpfungen, Bescheißen, Eltern, die auf die Plätze teilweise raufhüpfen, die sich mit den anderen Eltern fast kloppen, die ihre Kinder anmachen während den Matches. Also einfach eine Art und Weise, wie man miteinander umgeht, die er überhaupt nicht gut fand. Und dann hat er mich halt ein bisschen ausgequetscht und dann hat er irgendwann angefangen und hat mich gefragt, kann man das nicht anders machen? Und dann hat er mich gefragt, und wieso sind wir in Deutschland nicht mehr erfolgreich? Wir haben so wenig Spieler in den Jugend-Grand Slams, wir haben immer weniger Profis. Wir hatten damals zu meiner Zeit immer so 10 bis 11 Profis bei den Herren und auch bei den Damen im Hauptfeld. Und jetzt sind wir vielleicht noch bei der Hälfte. Warum, weshalb und so. Und dann haben wir uns über dieses Fördersystem unterhalten. Da hat er gesagt, ja gut, das kann ja nicht gut funktionieren. Wieso macht man das? Und dann haben wir gesagt, ja gut, da ist auch ein finanzieller Faktor dahinter. Weil das Training im Verband und auch im Bezirk ist ja umsonst oder für sehr kleines Geld zu bekommen. Ja,
subventioniert zumindest.
Subventioniert und und dann hat er gesagt, ja gut, das versteht er natürlich, aber und dann haben wir uns halt dann länger unterhalten und da kam er immer wieder auf mich zu und hatte immer wieder neue Fragen. Und zum Schluss hat er mich gefragt, ob ich das nicht anders machen könnte, ob ich denn nicht ein Programm machen könnte, wo Kinder anders ausgebildet werden, wo Kinder das allererste ist erstmal Werte und nicht Vorhand und nicht Gewinnen und nicht Rangliste, sondern guten Tag, guten Morgen oder hast du dein Bett gemacht? So geht der Tag los. Bei uns gibt es kein Training, wenn das Bett nicht gemacht ist. Solche Sachen, dass man also damit anfängt, immer mit dem Menschen, weil wir uns einig sind, dass von diesen 12 Kids, die jetzt bei uns sind, das werden nicht 12 Nummer 1 auf der Welt und sehr wahrscheinlich auch nicht 12 mal erste 100, dass man sagen kann, die werden alle Geld verdienen mit dem Tennis. Aber wenn alle 12 ordentliche, disziplinierte, höfliche, freundliche, wissbegierige, ambitionierte Menschen werden, dann gewinnen wir, egal in welche Richtung die sich dann entwickeln als Mensch. Und deswegen ist der erste Punkt, wo es halt losgeht, genau dieser, dass es um eine Werteentwicklung geht. Und das war ihm wahnsinnig wichtig. Und er hat gesagt, er will irgendwann auf ein Turnier gehen und ein paar von unseren Kids spielen sehen, ohne dass er begrüßt wird oder dass ihn jemand kennt. Und er will einfach nur sehen, guck mal da, die Kids benehmen sich ordentlich. Die geben Bälle, die auf der Linie sind, gut und sagen auch dem Gegner, ja, guter Schlag und so weiter. Und die kämpfen und sind trotzdem nicht unhöflich dabei. Also genau diese Linie. Und das kann man beibringen. Das sind Sachen, die im tagtäglichen Training, wenn mein Spieler jeden Tag den Schläger schmeißt und jeden Tag irgendwelche unflätigen Worte benutzt, dann wird er das im Turnier auch machen. Ist doch ganz klar. Also müssen wir das im Training jeden Tag umsetzen, dass das nicht der Fall ist. Und dann ist es im Match relativ normal, dass sie sich nicht so verhalten.
Sehr ausführlich erklärt, aber wichtig so. ist ja auch so, dass, ich meine, du hast jetzt letztens unter anderem Benny Ibrahim Sadeh hat es auch bekommen, den DTB Trainer Award bekommen für besondere Verdienste im deutschen Tennis. Das heißt, du wirst ja nicht negativ gesehen, sondern eher positiv, trotz deines etwas anderen Weges oder trotz des, dass du das auch mal öffentlich so gesagt hast.
Also ja, das heißt, miteinander vereinbaren. Ich sage ja auch nicht, der DTB ist doof oder dass da nur Idioten sind. Ich verstehe schon auch, dass man an gewisse Sachen auch gebunden ist irgendwo. Und man kann nicht immer einfach nur machen, was man will. Also das ist schon klar. Und im DTB sind ja auch Ich habe jetzt gerade letztens mich unterhalten, länger mit Michael Kohlmann und Philipp Petschner, die jetzt, der eine war, oder beide waren meine Doppelpartner auf der Tour. Der eine als Davis Cup Captain, der andere leitet jetzt was im jüngeren Bereich. Und da ging es um einen jungen Spieler, der bei mir trainiert und der jetzt im Deutschen Tennisbund in diesem Kader jetzt dann sein wird demnächst. Und das waren absolut gute Gespräche. Und ich finde auch, dass gerade auch diese Riege da jetzt etwas moderner rangeht und die auch irgendwo sagen, na, eigentlich ist es egal, wer wo gut wird. Hauptsache, wir haben mehr gute deutsche Spieler. Und warum sollte nicht der eine dort und der andere hier trainieren? Und Tommy Haas ist beim Bolitieri gut geworden. Ja, deswegen ist er trotzdem der deutsche beste Tennisspieler der letzten 20 Jahre. Also ich denke, dass da auch ein bisschen ein anderes Denken kommt und private Akademien in Deutschland haben ja jetzt auch nicht so die lange Kultur. Ne? Also wir sind jetzt nicht wie die Spanier oder die Amerikaner, die da viel haben, sondern dadurch, dass der deutsche Verband oder alle Sportverbände grundsätzlich straff und gut organisiert sind, das haben ja viele andere Länder gar nicht, so diese Art und Weise, wie das gemacht wird. Aber es hat halt alles seine positiven und seine negativen Sachen.
Ja, und dann wird es wie im besten Fall, wie du es gesagt hast, dass da Synergien genutzt werden und es nicht wichtig ist, wo jemand ausgebildet wird, sondern
ja, dass
Deutschland bessere
Tennis. Das wäre das Optimum. Ja.
Man kann sich ja an das Optimum ranbewegen. Gucken wir mal, wie das in den nächsten Jahren auch kommunikativ weiterläuft. Mhm. Zu Michael Kohlmann sage ich gleich auch noch mal was. Der war im Podcast zu Gast. Da gibt es eine Anekdote, aber ich möchte das Thema noch abschließen, auch weil wir ja viel über Benehmen gesprochen haben. Thema Zeitungsartikel lesen. Ich habe gelesen, dass, ich weiß nicht, ob es alle Spieler machen müssen oder nur bis zu einer gewissen Altersgruppe, das kannst du gleich mal sagen. Ich weiß auch nicht, ob täglich oder wöchentlich, sich beschäftigt werden muss mit der Titelseite der bei euch im Rhein-Main-Gebiet größten Zeitung, das ist keine Werbung, sondern der FAZ, gelesen werden und beim Abendessen auch darüber diskutiert werden soll. Stimmt das so?
Ja, also der Herr, der uns da diesen Sponsoring-Teil bringt, das war eine seiner Grundvoraussetzungen. Er hat gesagt, am Tag 2 Artikel auf der ersten Seite der FAZ und sich darüber beim Abendessen unterhalten. Das ist bei uns Pflicht im Jugendhaus und das müssen die Jugendlichen machen. Die Artikel können sie sich aussuchen. Also wenn da auch ein Artikel über die Fußball-Weltmeisterschaft ist, dann können sie auch das gerne lesen. Aber ansonsten halt das, was da ist. Und es ist schon lustig, was da teilweise für Wissen zustande kommt oder auch was für Brocken oder auch für Sachen, wo man dachte, oh, das ist doch, davon habe ich noch nie was gehört. Da gab es vor einer ganzen Weile mal einen Artikel über die Jamaika-Koalition. Da habe ich mich schlapp gelacht, weil ich im Vorhinein mal gefragt hatte, was ist denn das? Und dann meinten die, ja, das sind eingewanderte Jamaikaner, die hier eine Partei gegründet haben und so weiter und so fort. Es ist, ich meine, gut, die sind 12, 13.
Ja,
aber
klar.
Wenn die das mal ein halbes Jahr oder ein Jahr lang machen, diese 5 Minuten am Tag, die bringen wirklich einen Haufen an Wissen mit sich. Und auf einmal, die können natürlich jetzt alle Zusammenhänge nicht wirklich zusammentun, aber wenn sie dir dann erzählen, dass der Assad das und das gesagt hat und dass der Assange dieses und jenes behauptet hat und auf einmal, aha, wusste ich nicht, interessant und erzähl mir mehr und dann endet es dann auch irgendwie nach einer Minute oder sowas, weil dann halt das Wissen wieder erschöpft ist, was das anbetrifft, aber ich finde es wunderbar, wie die sich da entwickeln und mir macht das Spaß. Und das ist einer der Punkte, die ich, als ich angefangen habe, Trainer zu werden, nicht so auf dem Schirm hatte und was für mich immer wichtiger wird. Und das ist einfach die Art und Weise und den Effekt, den wir auf die Kinder haben. Also, dass wir uns auch bewusst sind der Verantwortung, was diese Kinder auch schon in jungen Jahren auf sich nehmen, ne? Dass sie so viel trainieren und teilweise nicht mehr zu Hause wohnen mit 12, 13 Jahren und dann bei uns einfach wahnsinnig viel Einfluss bekommen. Und das kann ja in eine gute wie in eine negative Richtung gehen. Insofern müssen wir da klar sein, dass wir gute Typen aus denen machen wollen.
Definitiv. Gutes Schlussstatement für diesen Punkt. Und damit begeben wir uns jetzt mal auf eine kleine Zeitreise zurück in deine Spielerlaufbahn. Ich ziehe aber eine Anekdote mal vor, die eigentlich noch etwas später kommen sollte, aber weil du Michael Kohmann angesprochen hast, ich hatte ihn vor ein paar Wochen hier im Podcast zu Gast und ich hatte ihn vorhin gebeten, mir vielleicht die Anekdote nochmal per Sprachnachricht zu schicken, aber der hat geschrieben, dass er noch auf den Trainingsplätzen unterwegs ist und gerade nicht machen kann. Deswegen gebe ich es jetzt wieder. Liebe Grüße von Michael. Er hatte ein bisschen flapsig im Podcast gesagt, dass es früher immer Diskussionen gab, wer ist denn jetzt eigentlich sein Lieblingspartner und dein Lieblingspartner? Und da warst du natürlich auch genannt. Und du hast ja auch dein erstes Doppelturnier mit ihm zusammen gewonnen.
Richtig,
und in Houston. Mich würde an dieser Stelle jetzt mal vorgezogen zwei Sachen interessieren. Das, was dir spontan noch von diesem Turnier als erstes in den Kopf kommt und das, was dir speziell zum Michael in den Kopf kommt aus eurer Doppelkonstellation.
Ja, also erstens, ich habe natürlich unglaublich gerne mit Michael Doppel gespielt oder Kohle. Ich nenne ihn eigentlich nie Michael. Wir waren damals auf einer Reise. Wir haben zuerst in Mexiko Challenger gespielt und sind dann nach Houston als drittes Turnier von diesem Trip. Mein Bruder war dabei als Begleitung und hat uns, also Trainer kann man jetzt nicht sagen, aber er hat uns betreut und wir hatten da eine sehr gute Zeit. Ich hatte im Einzel eine Runde gewonnen, zweite Runde gegen Tommy Haas verloren. Und Kohle und ich waren damals auch noch bei, der ist ein riesen Basketball-Fan, hat ja auch selber viel Basketball gespielt. Wir hatten da auch Karten noch bekommen bei den Houston Rockets, weil die Turniereigentümerin cool. auch irgendwie die Eigentümerin der Rockets war. Auf jeden Fall war dieses Turnier besonders für uns, weil wir im Finale gegen den guten alten Jürgen Meltzer gewonnen haben. Und das war halt was ganz Schönes, weil wir ja gerade im Finale in Marokko, glaube ich, hatten wir gegen ihn nämlich verloren und den Julian Noll. Und Deutschland und Österreich, wir lieben uns ja heiß und innig. Und insofern war das ein sehr schöner Sieg. Und dazu kommt noch natürlich, zweite Runde haben wir gegen Bob und Mike Bryan gespielt. Und das in Amerika, also da war die Hölle los.
Und habe ich mir ja auch notiert, aber ich wusste auch, dass du es von alleine sagst, weil das
ja, natürlich da haben wir Matchball bekannt. Haben wir Matchball gegen gehabt, Satz hinten, 5-6, Kohle serviert auf Mike Bryan. Das war eine taffe Angelegenheit, da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt. An dem Tag hatte ich einen sehr, sehr guten Tag, habe ich wirklich gut gespielt und wir haben das Ding gewonnen und dann am Tag drauf oder ein oder zwei Tage später haben wir Halbfinale dann gespielt und da habe ich keinen Ball ins Feld gespielt. Also ich habe mich teilweise geschämt und da hat der Kohle mich das ganze Match durchgetragen und das war halt beim Kohle immer das Gute, weil der Kohle schon ein sehr, sehr konstanter Spieler war. Also der hat einfach meistens eine sehr, sehr solide Performance gegeben und an dem Tag hat er mich wirklich Huckepack genommen und durch das Ding durchgetragen und dann haben wir es im Finale zusammen gewonnen. Aber so ist es halt als gutes Team, ne? Der eine muss dem anderen helfen, wenn es mal nicht so gut läuft und umgekehrt.
Irgendwas, was besonders in Erinnerung geblieben ist von Kohle als dein Doppelpartner? Eine Anekdote oder irgendwas, was die Öffentlichkeit erfahren darf?
Ja, also wir haben, ich denke, Kohles absolut bestes Match, was er jemals an meiner Seite gespielt hat, war im Davis Cup gegen Kroatien. Und der Kohle hat wirklich mit Augen, ich habe gut gespielt, aber was der Kohle an dem Tag gespielt hat, also Wahnsinn, wie gut er gespielt hat. Und wir spielten gegen Ljubicic, Antic, die noch nie ein Match verloren hatten im Davis Cup.
Ja.
Und die waren die haushohen Favoriten auf dem Papier und wir hatten 6-2, 6-4 oder 6-4, 6-2 die ersten beiden Sätze gewonnen und im dritten Satz waren wir im Tiebreak und jetzt ist es nun mal so im Tennis, du spielst das ganze Match eigentlich perfekt und bist kurz vom Ziel, aber wenn du jetzt diesen Tiebreak halt nicht gewinnst, dann steht es 2-1 Sätze und du hast ja schon über drei Sätze am absoluten Limit gespielt, was soll denn jetzt noch passieren? Und die anderen beiden, die konnten sicherlich noch besser spielen und das ist dann manchmal so, da fühlst du dich teilweise wie, als ob dir dieses Match jetzt aus den Fingern gleitet, weil du das Gefühl hast, du spielst es doch eigentlich perfekt, aber es müsste doch schon längst vorbei sein und die Fußballer haben es dann einfach, wenn die 4-1 führen und es sind noch 3 Minuten zu spielen, dann schmeißen sie sich dreimal auf den Boden und heulen rum und dann ist das Spiel vorbei. Das geht bei uns leider nicht. Ja. Und so war es dann so, dass da waren ein paar knappe Punkte und wir lagen 5-2 hinten, glaube ich. Wir hatten zweimal seinen Aufschlagpunkt verloren. Und der Kohle war, wie soll ich das sagen, der war so ein bisschen negativ dann und hat dann an sich gehadert. Und da weiß ich noch genau, das Ding wurde immer enger und immer enger. Und wir drehten das dann auch und führten 6-5 und hatten Matchball. Und dann ging der Aufschlag ging auf Kohle. Und er sagte, ja, okay, Alex, okay. Also wenn er mir in die Rückhand serviert, dann spiele ich fix cross. Wenn er aufs Tee serviert, dann gehe ich aber Linie lang. Und wenn er in Body geht, dann muss ich gucken, wie er kommt. Und habe ich gesagt, Kohle, halt einfach die Schnauze jetzt. Ja, das ist viel zu viel. Du spielst das Ding cross und fertig. Ist mir scheißegal, wo der Ball hinkommt, das Ding geht cross. Und habe mich umgedreht und habe gesagt, auf jetzt. Und normalerweise, der Kohle ist ein sensibler Mensch und ich bin ja auch so ein bisschen aufbrausender Typ und da bin ich manchmal vielleicht auch übers Ziel hinausgeschossen. Aber wenn man in so einen Punkt reingeht und 7 Optionen im Kopf hat, dann funktioniert das nicht. Und dann wussten wir beide, dass der Ancic ihm wahrscheinlich in die Vorhand serviert und er servierte aber in die Rückhand und da war der Kohle meilenweit entfernt von, zum Glück war der Aufschlag aus. Und den zweiten Aufschlag servierte ihm dann in den Vorhandkörper. Der Kohle retourniert das Ding cross. Und ich wusste nur, dass ich muss jetzt unbedingt was machen, weil ich kann jetzt nicht nur stehen bleiben und lass den Kohle weiterspielen. Weil der war vom Kopf her, er hatte so viele Sachen im Kopf. Und dann spielte er einen guten Return. Und ich habe nur abgewartet bis zum Moment, wo der Ancic die Schwungbewegung startet. Und dann bin ich durchgestartet und habe Beine in die Hand genommen und bin losgerannt. Da ist der Ancic auf gar keinen Fall einfach nur den Ball crosslegen kann und dann hat er mich laufen sehen und hat den Volley dann verschlagen und dann war es vorbei. Aber das war, denke ich, unser bestes Doppel, was wir glaube ich, gespielt haben und besonders natürlich seine Leistung. Und da gibt es einen ganz tollen Punkt, den kannst du ja vielleicht auch nochmal als Link irgendwo dann ausgraben, wie der Kohle den Ball am Netzpfosten vorbeispielt. Das war ein unglaublicher Punkt. In dem Tiebreak im dritten war das. Also war ein tolles Match in Krefeld, tolle Zuschauer. Und da haben wir echt an Kroatien geschlagen, die eine bombenstarke Mannschaft hatten. Die hatten einen Cilic als Junior auf der Bank noch sitzen. Den kannte damals noch keiner.
Ja, das hat Kohlmann mit zwei anderen Schwerpunkten, aber das Spiel natürlich auch als eine seiner besten Leistungen im Podcast beziffert. So, das mit dem Link notiere ich mir direkt mal, dass ich das auch in den sozialen Medien nochmal zeigen kann. Wenn Michael Kohlmann einen Ball um den Netzpfosten schlägt, sollte man das nicht.
Filigran erlaufen hat er den.
Okay. War mir jetzt wichtig, weil du es ja auch angesprochen hast, das schon mal vorzuziehen. Wir gehen aber noch mal einen Schritt zurück zum Beginn deiner Karriere. Du hast in San Diego an der Universität von 1997 bis 2000 gespielt und studiert. Und ich glaube, das kann man heute mit Fug und Recht so sagen. Du giltst heute ein bisschen so als deutscher Vorreiter für den College-Weg. Zumindest als einer der ersten Prominenteren. Heute haben das ja schon ganz viele andere Spieler auch nachgemacht. Dominik Köpfer, mit dem hatte ich sozusagen eine College-Spezialfolge. Da haben wir auch schon ganz ausführlich über das System gesprochen, dass er so ganz anders ist als hier in Europa und die Besonderheiten. Auch da möchte ich dich bitten, weil wir nur kurz darüber reden wollen, was sind deine besten Erinnerungen an San Diego und was hat dir das spielerisch wirklich gebracht, um den Schritt zum Profitum zu schaffen?
Gut, College-Tennis ist ja nicht gleich College-Tennis. Es kommt ja darauf an, mit welchen Menschen man da zu tun hat. Und ja. Ich hatte das Glück, dass John Nelson mein Headcoach war bei San Diego State. Und den habe ich dort unten kennengelernt. Ich bin damals, da gab es noch kein Internet, ich bin damals hier im Amerika-Haus gewesen. 1997 habe mir die Telefonnummern der Trainer rausgeschrieben und habe dann im März 97 bin ich runtergeflogen und habe einfach an die Türen geklopft und probiert, irgendwo was zu finden. Krass. Der eine oder andere hatte Interesse, der eine oder andere weniger. Und meine letzte Station war dann San Diego State und dort habe ich John Nelson kennengelernt und der hat sehr, sehr positiv mein Leben verändert. Der hat was ganz anderes in mir gesehen als alle anderen vorher.
Was haben denn die anderen und du selbst in dir gesehen?
Vorher, die meisten haben mich als guten Oberligaspieler, vielleicht auch zweite Bundesliga gesehen. Und da spielte ich zu der Zeit. Ich war mit damals dann gerade 21 war ich, weil ich hatte Abitur ein Jahr Bundeswehr und 2 Jahre Banklehre da gerade gemacht. Und mir fehlte das Tennis, aber ich hatte zu der Zeit einmal die Woche vielleicht trainiert und bin dann halt darunter und habe da mein Glück versucht. Und ich stand 199 deutsche Rangliste bei den Herren. Und der Coach meinte also dann im Gespräch mit mir, dass er in mir einen Top-100-Spieler sieht. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich glaube auch, dass ich erste 100 schaffen kann in der deutschen Rangliste. Und dann hat er gesagt, er redet von der Weltrangliste und nicht von der deutschen Rangliste. Das fand ich natürlich, das war so weit entfernt und vollkommen unrealistisch zu dem Zeitpunkt.
Warum hat so jemand wie er in so einem ersten Gespräch sowas in dir gesehen? Wie kam das? War das seine positive Art? Oder
nein, er hat mich spielen sehen. Also ich war dort und man darf nicht laut NCAA-Regeln am Teamtraining teilnehmen. Deswegen durfte ich auf einem Platz außerhalb mit einem ehemaligen Spieler der Mannschaft durfte ich einen Satz spielen und da hat er sich mich angeguckt und er war schwer beeindruckt. Ich war der Meinung, ich habe grottenschlecht gespielt und war vollkommen unzufrieden mit mir und habe auch gedacht, dass ich meine Chance verbaut habe hier, dass ich hier kein Stipendium angeboten bekomme. Und der Coach sah das komplett anders. Was er ganz genau da gesehen hat, da musst du ihn fragen. Auf jeden Fall hat er damals für sich auch sehr, sehr breiten Move gemacht, weil die Uni war jetzt nicht die, die am allerwohlhabendsten war und dieses volle Stipendium an jemanden aus dem Ausland, die Studiengebühren für jemanden, der out of state ist, sind immer teurer als für einen, der in state ist, also jemand, der in Kalifornien registriert ist. Und ich als Deutscher konnte ja nie einen Wohnsitz bekommen in Amerika, insofern war ich immer out of state und das war sehr teuer für ihn. Und er hat wahnsinnig viel gemacht und das habe ich auch im Nachhinein erst alles rausgefunden, weil er immer von seinen Sponsoren, von seinen Boostern gesprochen hat. Ich habe halt immer gedacht, gut, die Uni hat halt irgendwelche Investoren und Sponsoren und das geht halt so. Und dann er hatte immer, wenn wir im Teamtraining fertig waren oder teilweise auch morgens, hat er Privatstunden gegeben. So, da habe ich mir jetzt nichts bei gedacht, bis ich dann nach 3 Jahren rausgefunden habe, dass jede einzelne Privatstunde, das waren unsere Sponsoren. Also nicht Leute, die das Team gefördert haben, sondern er hat Stunden gegeben und das Geld hat er ins Team gesteckt. Und da hat er von mir nochmal so viel mehr Respekt bekommen, den er sowieso schon hatte, dass ein Mensch sowas machen kann und so leidenschaftlich an dieser Sache dran ist. Und der Coach hat was völlig anderes in mir gesehen und hat auch anders trainiert mit mir, als in Deutschland mit mir trainiert wurde. Mein Coach ist hat einen dreifachen schwarzen Gurt in Jiu-Jitsu, Sensei, ich war auch mit ihm 1 bis 2 Mal in der Woche im Mattenraum immer und er hat mir Jiu-Jitsu beigebracht in den 3 Jahren und er hat eine ganz andere Art und Weise gehabt, Sachen beizubringen. Viel kam über Balance, Körperschwerpunkt, alles kommt von der Mitte über die Hüfte und auch seine ganzen Techniken gingen in die Richtung. Das hatte ich vorher so noch nie gehört und ich brauchte auch noch ein bisschen Zeit, weil ich als deutscher, dickköpfiger Mensch trotzdem immer dachte, ich weiß es besser. Und das hat echt eine ganze Zeit gedauert, bis ich dann auch mal meine eigenen Gedanken so ein bisschen ad acta gelegt habe und einfach mal ausgeführt habe und ihn mal mehr machen lassen habe. Und das hat dann irgendwann wirklich gefunzt. Und trotzdem musste ich mir das dann doch selbst beweisen, dass ich wirklich gut spielen kann. Und dann habe ich damals gegen den zweitbesten College-Spieler gespielt, gegen den Robert Kendrick. Und den habe ich dann einmal richtig rasiert. Und dann habe ich so gut gespielt. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich so gut spielen kann, dann kann ich wirklich Profi werden. Und dann bin ich auch zu meinem Coach gegangen und habe gesagt, okay, Coach, wenn ich es jetzt glaube ich wirklich dran. Und dann haben wir nochmal eine richtige Schippe draufgelegt im Training. Und er hat mich dann halt vorbereitet auf den Profizirkus. Und weil er ist ein tiefgläubiger Mensch und ein wahnsinnig guter und anständiger und ehrlicher Mensch. Und weil er eigentlich der Startpunkt meiner Profikarriere war, war es für mich ganz, ganz wichtig, dass bei meinem allerletzten Grand Slam, und das war 2012, da wusste ich, dass ich meine Karriere beenden muss, auch wegen meinem Ellbogen.
Natürlich richtig.
Richtig, ja. Und da habe ich ihn eingeladen und seine Frau. Dann habe ich gesagt, Coach, du bist der Beginn und ich möchte auch, dass du beim Ende dabei bist. Und dann sind die beiden nach New York gekommen und dann haben die meine persönlichen Ausweise bekommen. Da gibt es ja so Badges, die man an Familien oder Freunde vergeben kann. Und die hatte ich dann für die beiden reserviert. Und dann war er da bei meinem letzten Match. Und ja, total cool, auch vor 1,5 Jahren. Mein Coach ist nicht mehr der Head Coach von San Diego State, sondern der ist ein paar Jahre, nachdem ich gegangen bin, nach Hawaii gewechselt. Und jetzt war er viele Jahre Head Coach von Hawaii, ist jetzt letztes Jahr in Rente gegangen. Und meine Frau und ich sind vor 1,5 Jahren hingeflogen und haben ihn dort besucht. Das war ein sehr cooler Trip und ihn da mal wiederzusehen.
Schön, klingt nach einem fantastischen Trainer und schöne Geschichten. Dominik Köpfer hat auch sehr geschwärmt von seiner Zeit in den USA, hat aber auch negative Momente benannt, vor allem in der ersten Zeit. Ist es dir schwer gefallen, Stichwort Heimweh, Umstellung, American Lifestyle, oder warst du da sehr tough und sehr fokussiert?
Ja, ich würde nicht sagen tough. Für mich war das nie ein Problem. Ich habe nie Heimweh gehabt. Ich bin da gut aufgenommen worden. Sicherlich ist es manchmal nicht so einfach da unten als Deutscher. Also ich wurde da, ich meine, in Kalifornien ist auch bekannt dafür, dass da wirklich ein paar Hohlkörper rumlaufen. Und die haben mich dann Sachen gefragt, wie ob wir in Deutschland jetzt nach dem Krieg genügend zu essen haben. Also das Allerbeste, was ich jemals gefragt wurde, ist, ob dieser Typ da, dieser Adolf Hitler, ob der noch an der Macht sei bei uns. Also dass mir Sachen passiert, das ist unglaublich. Aber natürlich auch viele Vorurteile mit hier Nazi und so weiter, das kriegt man auch. Aber grundsätzlich hatte ich eine sehr, sehr gute Erfahrung da unten. Kalifornien ist ja auch so ein bisschen so der Lifestyle, so ein bisschen Surfer, bisschen Hippie, bisschen entspannt. Und das hat mir alles sehr gut gefallen. Und ich habe da viel, viel mitgenommen und habe da sehr viel gelernt über die Kultur auch. Und ich hatte auch immer probiert, mich so von den internationalen Studenten so ein bisschen fernzuhalten, weil ich wollte von den Amerikanern lernen und auch gerade die Sprache wollte ich lernen. Und wenn ich den ganzen Tag mit Italienern, Portugiesen und Franzosen Englisch rede, wird mein Englisch nicht besser. Also das war mir wichtig. Ja, ich hatte da eine ganz tolle Zeit, aber zum Schluss, ich kenne auch einige, die hatten keine gute Zeit in Amerika. Es kommt drauf an, wo man hinkommt. Es kommt darauf an, welche Menschen einem da begegnen, wer bei einem in der Mannschaft ist und ganz, ganz besonders, wer die Trainer sind. Insofern sollte man, das ist, glaube ich, der wichtigste Rat, unbedingt runterfliegen und sich das angucken, den Leuten in die Augen gucken und mal ein paar Tage an der Uni verbringen und sich das wirklich also ein bisschen auf sich wirken lassen, was immer noch keine Garantie dafür ist, dass es dann alles toll wird, aber dann hat man etwas mehr einen etwas besseren Eindruck, weil das sollte ja schon ein wichtiger Teil seines Lebens sein.
Definitiv.